HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Und dazu begrüßt Sie sehr herzlich Lothar Bauer-Ochse. Gast im HR2 Kultur Doppelkopf ist heute Professor Heinz Schilling. Er ist emeritierter Professor für europäische Geschichte der frühen Neuzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Heinz Schilling hat eine umfangreiche Biografie zu Martin Luther vorgelegt. Manche sagen, die Biografie zu Martin Luther. Sie stammt zwar schon aus dem Jahr 2012, also weit vor der aktuellen Flut an Luther-Büchern, die alle das Jubiläum noch mitnehmen wollen. Trotzdem sind Sie, Herr Schilling, gerade jetzt auch ein vielgefragter Gesprächspartner und Vortragsreisender zu Martin Luther und der Reformation. Herr Schilling, ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Schönen guten Tag.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Schilling, ich denke, Sie kennen Luther wie kaum ein anderer. Sie haben ihn sehr detailreich erforscht. Gefeiert oder gedacht wird ja der 31. Oktober 1517, der sogenannte Thesenanschlag Martin Luthers. Das wird ja immer so schön dargestellt, lässt sich auch gut verfilmen. So der einfache Mönch, der seine Thesen eben mit kräftigen Hammerschlägen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg nagelt. Und dann heißt es aber wieder alles nur Legende. Also was genau ist denn da passiert am 31. Oktober 1517?
Also da müssen wir zunächst mal sagen, das wissen wir nicht so genau. Sicher ist, dass an diesem Tag zwei Briefe von Wittenberg abgesandt wurden, von diesem nicht einfacher Mönch. Er war ja in seinem Orden, hatte er Leitungsfunktionen und er war Professor schon seit Jahren in Wittenberg und auch übrigens nicht mehr, das gehört ja auch zu dem Mythos, der junge Mann. Ein junger Mann war es nicht mehr. Es war ein Mann damals in den besten Jahren. Heute würde man ihn vielleicht noch zu den fast Jungen zählen, aber damals mit Sicherheit nicht. Sicher ist, dass er zwei Briefe geschickt hat, in denen er seine 95 Thesen, ich würde jetzt nicht sagen gegen den Atlas, sondern über den Atlas hinzufügte. Den einen schickte er an seinen direkten Ortsbischof, an Hieronymus Schulz in Brandenburg, das war die Diözese Brandenburg, den anderen an den Metropolitan, das heißt konkret den Erzbischof von Magdeburg, der gleichzeitig Erzbischof von Mainz war, den Brandenburger Albrecht von Brandenburg. Was dann in Wittenberg selbst geschah, ist noch nicht deutlich aus den Quellen heraus zu bearbeiten und deswegen gibt es auch so eine starke Kontroverse, insbesondere unter Kirchenhistorikern. Da sind die allgemeinen Historiker nicht so drauf fixiert. Die einen sagen, es kann überhaupt keinen Anschlag gegeben haben. Man kann sogar nicht mal von Veröffentlichung sprechen. Die anderen sagen, nein, es wird da etwas geschehen sein, das wir aber nicht genau belegen können. Letztlich ist es gleichgültig.
Die aber Herr Professor Schilling, warum wird das, Sie sagen, es werden im Kern, wissen wir, es werden zwei Briefe losgeschickt mit im Grunde einer akademischen Abhandlung, ein Professor in Wittenberg. Warum wird das dann zu so einem weltgeschichtlichen Ereignis, das wir jetzt immer noch feiern?
Naja, er hat, ich muss das noch konkretisieren, er hat aufgefordert zur Disputation über seine Thesen. Und da ist nicht ausgeschlossen, dass sie an, und zwar wahrscheinlich sogar an mehreren Kirchentüren angeheftet worden sind, um das zu publizieren in der akademischen Öffentlichkeit. Ich gehe davon aus oder schließe aus, dass der Professor persönlich von Kirchentür zu Kirchentür geeilt ist und mit den berühmten Hammerschlägen das angeschlagen hat. Und das ist der Punkt, wo das zum Ärgernis wird. Und zwar auch wieder 2017, die drei großen Ausstellungen in Wittenberg, in Berlin und auf der Wartburg haben ein Signesisch ausgewählt, was Hammerschläge bedeutet. Die Hammerausstellungen nennen sie das. Und da kommt wieder dasjenige rein, was die Wissenschaftler versuchen aufzuarbeiten, nämlich den Mythos des 19. Jahrhunderts. Diese Hammerschläge werden wichtig für die Selbstdarstellung des Protestantismus, für das deutsche Bürgertum, für die deutschen Wissenschaftler, Historiker des 19. Jahrhunderts. Wir haben Luther. Mit Luther ist die Neuzeit eingetreten. Noch Harnack formuliert in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts: Mit Luther beginnt die Neuzeit, mit den Hammerschlägen in Wittenberg. Und das ist der Punkt, wo wir eigentlich im Jahre 2017 nicht mehr so billig und demagogisch mit diesen Hammerschlägen umgehen sollten.
Sagen Sie uns, wie Sie es einschätzen würden, dieses Ereignis.
Ich schätze es so ein, dass ein Christenmensch zunächst mal, der intensiv sich mit der Bibel befasst hat und der intensiv seelische Probleme hatte, ein Ärgernis festgestellt hat, nämlich die Art und Weise, wie der Ablass propagiert worden ist. Dann hat er sich hingesetzt und hat aus seiner Bibellektüre und durchaus aus seinen aktuellen akademischen Problemen heraus dieses Thema aufgearbeitet, wie in der Zeit üblich, in Thesen, über die man disputieren sollte. Dann stellte er natürlich sofort fest, das ist nicht nur eine Frage innerakademischer Probleme, sondern geht ans Zentrum der Seelsorge und Zentrum der Priesterpflicht, sich um den Einzelnen, die Seele des einzelnen Christenmenschen zu kümmern. Und da sah er, dass etwas schief lief, massiv schief lief. Und er rief seine Vorgesetzten, die dafür zuständig waren, auf, sich darum zu kümmern. Das war zunächst mal die Ebene, die von Luther selbst wichtig war und auf der Luther stand. Weltgeschichte wollte er damit nicht machen. Er wollte auch noch nicht eine reformatorische Theologie formulieren, sondern er wollte seine Kirche auf den richtigen Weg zurückführen. Er wollte auch den Ablass nicht abschaffen, sondern er wollte eine korrekte Interpretation und die mahnte er an bei seinen Kirchenoberen.
Trotzdem hat das ja ein Echo gefunden in den deutschen Landen, mehr als er vielleicht erwartet hat.
Genau, und nun kommt der Punkt, wo er auch etwas getrieben wird in die Öffentlichkeit. Sicher ist, dass nicht nur Luther allein Zugang zu seinen Thesen hatte, sondern er es Freunden gezeigt hatte oder wem auch immer. Und die schicken es in die deutschen Lande und es kommt zu Drucken. Und nun stellt sich die Frage, hat es nicht auch einen Wittenberger Urdruck gegeben? Ich persönlich würde sagen, das ist nicht auszuschließen. Er ist aber bisher noch nicht gefunden.
Also, dass Luther ihn selbst auch nochmal einen Druck gegeben hat?
Ja, das fände ich gar nicht spektakulär, denn er hat mit Sicherheit bereits, da haben wir Vorlagen, für seine Vorlesungen dieses moderne Medium genutzt. Er hat sozusagen nicht alles mit der Hand an die Tafel geschrieben, sondern hat Vorlagen drucken lassen für seine Studenten. Von daher ist es durchaus möglich, dass er auch die Thesen hat drucken lassen. Einen Wittenberger Urdruck haben wir nicht. Sache ist, dass sie gegen seinen Willen in die Welt gekommen sind und dann im Moment darüber diskutiert wurde. Und das macht deutlich, dass Luther ein Momentum sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, Sie sagen, er wird zum Getriebenen. Das heißt aber, er hat irgendwo den Nerv der Zeit, die Fragen der Menschen getroffen, ausgesprochen und am Ende vielleicht mehr ausgelöst, als er direkt schon wollte.
Ja, also ich würde sagen, er hat nicht nur die Fragen, sondern er hat die Ängste der Menschen getroffen, die Sorgen der Menschen. Und ich würde es sogar so formulieren, er hat dieses alles persönlich durchlebt. Das ist ja seine Frühgeschichte, dass er plötzlich sich vor Augen stellt, es könnte sein, dass ich im nächsten Moment vor meinem Richtergott stehe. Im nächsten Moment vor Gott stehe und er erlebt ihn als Richtergott und fürchtet sich vor ihm. Und diese Angst hat nicht nur Luther getrieben, erst ins Kloster, dann in seiner tief bohrenden Auseinandersetzung mit der Bibel, sondern die Menschen generell. Diese Ängste waren typisch für das Zeitalter. Deswegen ist dieses Zeitalter auch so lehrreich für das unsrige. Nicht? Man kann, wenn man sich mit dieser Zeit auseinandersetzt, doch viele Probleme und Ängste der Menschen heute verstehen, obwohl sie auf einer völlig anderen Ebene liegen, nämlich auf der weltlichen, diesseitigen Ebene. Die Hauptprobleme Luthers und seiner Zeit lagen auf der jenseitigen Ebene. Deswegen ist er uns von dieser Seite her fremd. Kein Mensch ist in der Weise damit befasst, ob er das ewige Seelenheil erringt oder nicht. Uns interessiert das diesseitige Seelenheil, aber die Ängste und die Verunsicherungen waren da.
Noch ganz ich würde gerne auf diese Frage später nochmal zurückkommen. An dieser Stelle würde ich gerne wissen, haben Sie den Eindruck, dass Luther selber in dieser Zeit 1517, als er seine Thesen entwickelt, als er auch schon an anderen Themen auch theologisch arbeitet, hat er da für sich selber schon Antworten, Lösungen, tröstende Antworten auf seine Angst, auf seine persönliche Angst hingefunden?
Ich will so sagen, er war auf dem Weg dazu. Er war auf dem Weg dorthin und es ist ja so, dass etwa zeitgleich mit den Briefen an seine kirchlichen Vorgesetzten, er seinen Namen ändert, nämlich Eleutherius.
Vorher hieß er von Geburt her eigentlich Luder.
Er hieß Luder und nennt sich jetzt Luder Eleutherius, das heißt der Befreite. Er erlebt sich jetzt als derjenige, der von dieser furchtbaren Qual des richtenden Gottes, das ist der entscheidende Punkt, der richtende Gott, der bis dahin für ihn das Urbild Gottes war, von dem befreit er sich, indem er über die Bibel, über Augustin, insbesondere über Paulus den Weg hin zu einem neuen Gottesbild gefunden hat, zu dem gnädigen Gott. Damit ist er noch nicht reformatorisch in dem Sinne ausgerichtet, dass er die Kirche meint, angreifen zu müssen. Was ihn antreibt, ist, die Menschen davor zu schützen, dass sie auf einen Irrweg geleitet werden, der nach seinen Verständnissen, seinem neuen Gottesbegriff, sie nun wirklich in die Hölle bringen wird. Die Aussage von Tetzel, nicht, ihr braucht nur zu zahlen und dann könnt ihr sündigen, wie ihr wollt. Und dagegen muss er sich jetzt wenden, weil er selbst diese Qual durchlebt hat und auf dem Weg war, eine Lösung zu finden.
Der Moment, in dem im Grunde Martin Luther mit seinen neuen Gedanken an die Öffentlichkeit kommt. Darüber haben wir gesprochen, Professor Heinz Schilling. Wir halten kurz inne und hören einmal auf Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Sie haben uns aus der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven ein kleines Stück mitgebracht, das Duett O namenlose Freude. Was hat Sie bewogen, das mitzubringen?
Also Leonore, in gewisser Weise ist es durchaus mit dem Luther-Problem verwandt. Leonore ist für mich der Inbegriff der emanzipierten Frau avant la lettre, die Selbstbestimmung und Mut verbindet mit der Treue der Liebe. Und jetzt wird sehr viel diskutiert über Luther und Käthe, Luther und Sex und Luther und die Hexen. Und hier finde ich also die Art und Weise, wie Beethoven diese mutige, emanzipierte Frau darstellt, ist für mich faszinierend.
Das Zwiegespräch zwischen Leonore und Florestan. Wir hören als Solisten Nina Stemme und Jonas Kaufmann. Aus der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven aus dem zweiten Akt, das Duett O namenlose Freude. Als Solisten hörten wir Nina Stemme und Jonas Kaufmann. Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute ist der Berliner Historiker Professor Heinz Schilling bei uns zu Gast. Er ist ein großer Luther-Kenner. Mehr als 700 Seiten ist die Biografie stark, die Sie vorgelegt haben, Herr Schilling. Martin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs, so der Titel. Schauen wir also mal auf diese Zeit. Inwiefern Zeit des Umbruchs?
In gewisser Weise ist das auch wieder sehr aktuell. Wir meinen heute oder wünschen uns jedenfalls einige Politiker, insbesondere diejenigen in Brüssel, wünschen uns, dass die Zeit der Nationen zu Ende gehe oder sogar schon zu Ende gegangen sei und die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft, die noch stärker auf die Nation, Kultur und das nationale Bewusstsein orientiert sind, die werden dargestellt als von gestern. Also es ist eine sehr aktuelle Situation, wenn wir uns vor Augen führen, dass in dieser Zeit gerade die Christianitas, das einheitliche Europa, das es eigentlich nie gegeben hat, aber es war doch sozusagen die Vorstellung der politischen Kultur, eine Einheitlichkeit Europas, der Christianitas, die bricht doch jetzt auseinander. Das heißt, es war eine Zeit starker militärischer Auseinandersetzung, getrieben durch die Interessen der Fürsten, aber eben auch durch diese Nationesbildung. Und hinzu kommt eine weitere militärische Bedrohung. Auch das muss man anders sehen als heute, wo wir mit den Muslimen neue Bürger in Deutschland und in Europa haben. In der damaligen Zeit war es eine weltgeschichtliche Auseinandersetzung, das Anstürmen, so erlebte man in dieser Zeit, dass der Osmanen gegen die Christianitas, gegen die Christenheit. Da fühlte man sich bedroht und es waren Veränderungen sowohl im kleineren europäischen Mächtesystem als insbesondere im Weltmächtesystem. Das kann man schon so sagen. Zwei Weltmächte kündigen sich an. Das Habsburgerreich auf der einen Seite, Spanier, teilweise Italien, Deutschland gegen die Osmanen, die gerade im Frühjahr, wenn Luther schlägt im Herbst seine Thesen an. Sie sehen, formuliert seine Thesen im Oktober und im Februar erobern die Türken Kairo und die Europäer fühlen sich sofort bedroht, weil man gerüchtemäßig verbreitet sich das in Europa. Sie ziehen in Alexandria eine Flotte zusammen und werden nun in Süditalien landen.
Ist das ein Bedrohungsgefühl, das auch die Menschen in den Städten auf dem Land spüren?
Ja, überall und auch dort, das kennen wir ja auch heute. Auch die Leute, die nie einen Türken sahen, haben sich bedroht gefühlt. Es war eine, wie ich sagte, es war ein Konflikt der und eine Konfrontation der Ideologien, lassen Sie mich das mal so modern sagen. Aber es war auch bereits die Auseinandersetzung zwischen zwei sich herausbildenden Weltreichen. Nicht Europa gegen die Türken, aber doch das sich herausbildende habsburgisch-spanische Weltreich gegen die Türken. Also in gewisser Weise brennt es in Europa und gleichzeitig ist es ja die Zeit, in der immer neue Informationen über bis daher nicht bekannte oder nur begrenzt bekannte Weltreiche, Weltregionen nach Europa kommen. Ja, 1517 gelingt es den Portugiesen, also Europäern, Christen, zum ersten Mal wieder seit 200-300 Jahren ins Zentrum des Reiches der Mitte der Chinesen vorzudringen.
Herr Professor Schilling, kann man bei Martin Luther erkennen, wie er von diesen Entwicklungen beeinflusst, beeindruckt ist, welche Spuren das bei ihm hinterlässt?
Das Faszinierende an diesem Mann ist, dass er von all diesen Dingen unberührt ist. Das Ausgreifen Europas und das Hereinkommen neuer Informationen berührt ihn so gut wie gar nicht. Er hat andere Probleme. Er ist in gewisser Weise der Welt verloren gegangen oder diese Welt hat ihn nie besessen und hat ihn nie interessiert. Er hatte sein, sein sehr persönliches Problem, das aber gleichzeitig von ihm verstanden wurde als ein universelles. Dahingehend, dass eben mit seiner neuen Gnadenlehre die Christenheit, und auf die hat er sich zunächst bezogen, die Christenheit insgesamt befreit wird von Fehlinterpretationen und von Fehlleitungen, die für ihn letztlich zum ewigen Verderben führen würde. Er hat dann dieses sicherlich auch verstanden, als er hörte von der Entdeckung neuer Länder jenseits des Atlantik, als ein Angebot für die Menschheit generell, aber er hat das wie alle Menschen seiner Zeit so verstanden, dass nun die ganze Welt christianisiert werden sollte und diese Gnadenlehre in die Welt gehen sollte.
Herr Professor Schilling, nun nennen Sie Martin Luther in Ihrem Buch einen Rebell in dieser Zeit. Inwiefern ist er Rebell?
Also zunächst mal ist das ein Absetzen von der Interpretation Luthers als Revolutionär, als dann eben doch abgebremster Revolutionär, und dem ist dann Thomas Müntzer entgegengesetzt worden, die Interpretation des Marxismus. Rebell nenne ich ihn mit einer, mit einem bewundernden Unterton oder Hintergrund. Man kann ja über den Charakter Luthers reden und augenblicklich ist es ja nicht so, als wenn man seine schlechten Seiten nicht darstellen wird. Es
gab darüber mal, reden wir auch noch.
Aber das Positive an diesem Mann, wo ich ihn auch bewundere, das ist sein Mut. Man muss sich das, also ich mag nicht diesen Mythos des 19. Jahrhunderts. Des deutschen Helden, der junge Luther, der tiefdenkende deutsche Theologe, der was von Religion versteht und alle anderen offensichtlich nicht, steht dann in Worms und hier stehe ich.
Vor Fürsten und Kaiser.
Das ist ein Mythos, der aufgebaut worden ist, wenn wir gleich noch darüber sprechen, dann muss man darstellen, dass er am ersten Tag sowohl den Kaiser enttäuscht hat, als auch seinen eigenen Landesherrn.
Und der, eher zaghaft und zitternd, der leise vor sich hingesprochen hat.
Ja. Der wird mich nicht zum Ketzer machen, sagt Karl V. Gleichwohl, dieser Mann hat das ausgehalten. Umso bewundernswerter finde ich, wenn er am ersten Tag so zögerlich war. Er tritt in diesen Raum und da sind die Großen der Welt, gegen die er keine Revolution machen will. Sondern das Einzige, was er verlangt, es soll über die Wahrheit gestritten werden. Er will seine Wahrheit verteidigen. Am ersten Tag war er verschüchtert und er hat sich in der Nacht sozusagen durchgebissen.
Aber wie kann er das? Also wenn wir nochmal zurück, dieser ängstliche Mann, der sozusagen angstgeschüttelt ins Kloster geht. Und dann steht er da und er findet diesen Mut. Können Sie das nachvollziehen? Wo hat er diesen Mut hergefunden?
Er hat diesen Mut hergefunden, so würde ich es interpretieren, aus der Verantwortung für die Seelen der Christenheit, wie er es sagte. Wir würden sagen, universell für die Menschen. Er sah sich da in der Verantwortung und ist dann da wirklich gewachsen und hat am nächsten Tag eben doch seinen Mann gestanden, wenn Sie mir dieses so erlauben. Und dann sind allerdings auch ihm die Propagandisten in Wittenberg zur Hilfe gekommen. Die haben das dann alles so schön formuliert. Hier stehe ich, ich kann nicht anders und so weiter. Das ist die Formulierung der Wittenberger. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne einen Vergleich ziehen. Nämlich zu Erasmus. In vielem sagen wir ja heute, Erasmus steht uns weit näher und der Luther, der hat ja so viel Ärger gemacht, Krieg und alles ist, dafür ist Luther verantwortlich. Erasmus hat den Papst weit stärker kritisiert als Luther. Aber im Geheimen, im kleinen Kreis und als es dann publik wurde, dass diese Kritik von ihm war, ist er sofort zurückgezogen, hatte sich sofort zurückgezogen und mit Luther, mit dem er zunächst sympathisierte, als er dann merkte, oh, dessen, wie er es dann sah, Halsstarrigkeit, dessen Inflexibilität, wir sehen das als, oder ich sehe es auch als Mut an, zu dem zu stehen, was er meint. Diesen Mut brachte Erasmus nicht auf. Das hängt auch damit zusammen, dass für ihn die Einheit das Entscheidende war. Die Einheit der Christenheit, die wollte er um jeden Preis aufrechterhalten. Luther nahm auch das in Kauf, dass für seine Wahrheit die Einheitlichkeit der Christenheit zerbrach. Aber dass sie zerbrach, war nicht allein seine Schuld, sondern auch die Schuld der anderen Seite, der Päpste, der Kardinäle und so weiter.
Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Professor Schilling, Luther war überzeugt, dass er allein sozusagen das wahre Verständnis des Christentums hat. Würden wir ihn heute einen Fundamentalisten nennen?
Also das ist nun wirklich eine Frage, die mich in statu confessionis sozusagen bringt. Was aus der Reformation hervorgegangen ist, die Konfessionalisierung und dann der Konflikt zwischen den Konfessionen, das ist durchaus vergleichbar mit dem, was wir in den arabischen Ländern heute zwischen Sunniten und Schiiten sehen, zwischen Katholiken und Protestanten in den Dreißigjährigen Krieg. Dort sehe ich fundamentalistische Elemente, die eben in Europa zu ähnlichen Gewaltexzessen, ja selbst zu Terroranschlägen wie heute im islamischen Bereich geführt haben. Also da würde ich von Tendenzen zum Fundamentalismus sprechen. Bei Luther sehe ich das nicht in der Weise, insofern er sehr wohl, das ist ja sehr wichtig für seine Lehre, zwischen den unterschiedlichen Regimentern und Reichen unterscheidet, den weltlichen Bereich und den geistlichen Bereich, in dem andere Regierungsweisen gelten als im weltlichen Bereich. Das heißt, eine direkte Verkopplung, dass man für Gott in der Welt Gewalt anwenden sollte oder morden sollten, würde man bei Luther sicherlich nicht finden können.
Er selber hat sich eher als Prophet gesehen.
Er sah sich so, da gibt es auch eine Diskussion bei den Kirchenhistorikern. Einige sagen, nein, theologisch hat er das nicht so gesehen. Ich würde ihn, man hätte das Buch auch nennen können, Prophet und Rebell. Er ist sich sicher, dass Gott ihm die Wahrheit eröffnet hat und fühlt sich jetzt in der Pflicht, sicherzustellen, dass diese Wahrheit nicht wieder verdunkelt wird.
Herr Professor Schilling, wir hören jetzt mal auf die Klänge der Reformation. Sie haben uns ein Lied mitgebracht von Paul Gerhardt. Dass es diese Lieder gab, ist ja durchaus auch ein wichtiger Faktor für die Ausbreitung des reformatorischen Gedankenguts.
Und es ist eine große Leistung Luthers, neben der Übersetzung der Bibel ins Deutsche, die immer wieder genannt wird in dem Zusammenhang, sie ist doch der Beginn des protestantischen Kirchenliedes bei Luther zu finden. Und das ist ein Schatz, wenn ich sozusagen meiner Kirche einen Rat geben kann, dass sie mit 2017 den Schatz doch etwas wichtiger nehmen, als das augenblicklich in den Gottesdiensten der Fall ist.
Sie haben das Lied »Die güldene Sonne« ausgesucht. Warum gerade das?
Weil das so befreiend ist, insbesondere die zweite Strophe. Ich muss mich jetzt zusammennehmen, dass ich Ihnen das nicht hier vorsinge. Nicht mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder. Nun aber stehe ich, bin munter und fröhlich und schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Ja, das kann man sich doch jeden Morgen, wenn man wohl ausgeruht, wieder aufsteht, nachdem man abends zerschlagen war, mein Haupt und Glieder lagen da nieder. Das ist doch ein Lebensmotto, das einen über alle Klippen bringt, die das Leben ja heute mit sich bringt.
Das ist im Grunde ja auch Luthers Grunderfahrung.
Das ist auch Luthers Grunderfahrung, ja.
Sonne voll Freud und Wonne bringt uns am Rest.
Im HR2 Doppelkopf ist heute Professor Heinz Schilling zu Gast. Er ist profunder Lutherkenner, ehemals Professor für europäische Geschichte der frühen Neuzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er hat eine umfangreiche Lutherbiografie vorgelegt. Heute am Reformationstag läuten ja die evangelischen Kirchen das große Jubiläumsjahr ein zu 500 Jahren Reformation. Heute in einem Jahr, also am 31. Oktober 2017, jährt sich der sogenannte Thesenanschlag Martin Luthers zum 500. Mal. Herr Professor Schilling, über Martin Luther zu reden, heißt auch über seine Schattenseiten zu reden. Sie haben es auch schon angedeutet. Vor allen Dingen Luthers Haltung gegenüber den Juden, die liegt ja den Protestanten durchaus schwer im Magen.
Das ist richtig. Und es ist jetzt im Vorfeld ja immer wieder gerade auf diese Wunde die Finger gelegt worden. Und das ist nicht ganz falsch. Es ist zum Teil aber auch nicht richtig. Zum Beispiel die These, die protestantische Kirche habe das auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach dem Holocaust unter den Teppich gekehrt. Das stimmt nicht. Es hat immer wieder auch Schuldbekenntnisse dazu gegeben. Ich bekam gelegentlich Anrufe, ja, stimmt das denn? Da höre ich doch zum ersten Mal. Wer das so formuliert, der ist es selbst schuld. Der hat nicht hingehört, dass die Kirchen dieses schon längst aufgearbeitet haben. Gleichwohl ist es selbstverständlich, dass man gerade in diesem Jahr des Gedächtnisses auch diese Seite herausstellt muss. Und ich als Historiker fühle mich verpflichtet, dieses zu erklären, nicht Luther zu zitieren. Es ist ja beliebt, in diesen Zusammenhängen immer irgendwelche furchtbaren Äußerungen von Luther dann heranzuziehen. Ich finde es wichtiger, dass man es, da ist es dann doch eine Gratwanderung. Es plausibel macht, es verständlich macht, dann heißt es sofort, Sie entschuldigen das. Nein, das ist völlig falsch. Diesen Gratweg muss der Wissenschaftler und muss der Historiker gehen. Und ich habe mich bemüht, dieses zu tun.
Welches Verhältnis hat Luther zu den Juden?
Ja, als erstes muss man sagen, was ich eben schon zu den Türken gesagt habe. Türken und Juden gehören für ihn zusammen und Türken sind wie ihn die Muslime. Er hat wenig Kontakte mit ihnen gehabt. In Sachsen waren schon vor einer Generation die Juden vertrieben worden. Das muss man ja überhaupt mal sehen, wie das in Europa zur damaligen Zeit aussah. England hatte die Juden schon im Mittelalter vertrieben. Die Spanier waren dabei mit ihrer furchtbaren Geschichte der Reinheit des Blutes. Luther hat Judengemeinden, die intakt waren, die sozusagen ihre Religion ausübten, nicht gekannt.
Die einzigen Juden, die er gekannt hat, waren im Grunde Konvertierte, die er als auch Kollegen an der Universität hatte, damit sie Hebräisch lernen können.
Ja, das ist richtig, aber als volle Kollegen hat er sie dann doch wiederum nicht anerkannt. Es blieb immer eine Skepsis. Das ist in Spanien sehr stark.
Was für eine Skepsis?
Die Skepsis, dass konvertierte Juden letztlich rückfällig werden, und da hatten die Spanier so furchtbare Angst vor, dass sie dann das Christentum subversiv sozusagen von der richtigen Lehre abbringen. Auch da hatte Luther Sorge für die sogenannten Sabbatisten, also auf einmal christliche Gemeinden in Böhmen anfingen, statt Sonntag den Samstag zu feiern. Da sah er sofort, für uns wäre das heute kein Problem, das könnte man sich darauf einigen. Oder der eine macht so, die andere so. Für Luther, Luther sah da sofort seine Reformation in Gefahr und die perfiden Juden.
Am Anfang aber warum wird das für ihn zum Thema?
Und ja, wie wird also zunächst muss ich sagen, am Anfang war er ja, hat er eine sehr freundliche Judenschrift formuliert und hat die Juden eingeladen, hat sie in Schutz genommen gegen den Mythos der Brunnenvergiftung, das seien alles Märlein, die Papstkirche aufgetischt habe, und die Papstkirche habe auch den Messias nicht richtig erklärt. Aber nun habe er das ja alles so genau und evangelienkonform dargelegt.
Sodass er hat ja auch darauf hingewiesen, dass Christus selber aus dem Judentum der Bruder, kommt. Ein Gedanke, den die evangelischen Kirchen gerade in den Nachkriegsjahren jetzt nochmal wieder sehr stark gemacht.
Richtig, der Jude. Das war seine erste Schrift, dass Jesus Christus der Judenbrüder sei oder dass die Juden unsere Brüder seien über Jesus Christus. Er ging aber davon aus, dass nun die Juden erkennen, dass Christus der Messias ist und dass sie nun alle sich dem Christentum zuwenden würden. Das geschah nicht. Und das konnte er jetzt nur noch, er hat das dann so formuliert, die verstockten Juden. Die Wahrheit lag nun auf dem Tisch. Die Juden waren nicht bereit, sie zu erkennen. Das konnte für ihn nur bedeuten, sie sind verstockt. Und dann wendet sich seine Haltung den Juden gegenüber. Mehrmals sind Rabbiner gekommen und versuchten mit ihm sich zu unterhalten, eine Diskussion zu führen. Das konnte er nicht akzeptieren. Ich habe es so in dem Buch dargestellt oder so formuliert. Luther war nicht dialogfähig. Christlich-jüdischer Dialog, der für uns heute im Zentrum steht, war für Luther nicht möglich, weil er so auf seine einzige und letztlich nicht widerlegbare Wahrheit fixiert waren. Das war die erste Wende. Im Alter kommen noch weitere Elemente hinzu, dass er eben jetzt Angst um seine Reformation hat. Dass die Juden, selbst wenn sie konvertiert waren, letztlich doch die christliche Wahrheit wieder verdunkeln würden. Und nun kommt das schlimme Problem. In der spanischen Interpretation ist es ja ganz eindeutig, die limpieza de sangre, die Reinheit des Blutes. Und auch bei Luther sind solche Anspielungen, dass die Reinheit des Christentums damit verletzt würde oder beschädigt würde. Unter der Erfahrung des 19. Jahrhunderts und insbesondere dann des Dritten Reiches, wo dieses ethnisch interpretiert wird, versucht man nun dieses schon in Luther hinein zu interpretieren und sagt, der.
Also sozusagen, mit ihm, Luther hat die Blaupause geliefert.
Ja, richtig, mit ihm beginnt bereits der ethnische, der rassistische Antisemitismus. Das sehe ich als eine Fehlinterpretation an. Es ist ein Anti-Judaismus und es ist ein Problem der Zeit, die Frage der Reinheit. Reinheit spielt eine ganz große Rolle. Da ist auch noch deutlich, dass das keine Zeit Luther war, nicht der erste Aufklärer. Und jeder, der ihn deswegen schilt, sollte mal stärker seine historischen Kenntnisse aufarbeiten. Es ist noch eine magische Zeit. Er kennt ja starkes Hexenbild, die Teufel, die er überall am Werk sieht. Die Reinheit, die moralische, die sittliche und insbesondere die dogmatische Reinheit war für die Menschen ganz zentral, weil sie in dem Moment, in dem eine Gemeinde, eine Stadtgemeinde, eine Territorialgemeinschaft befleckt war, nicht mehr die Reinheit galt und man diese Beflecktheit nicht durch Buße und durch Strafen beseitigte, war die gesamte Gemeinschaft bedroht. Dieses Reinheitsdenken ist ganz zentral und das wendet sich bei dem alten Luther massiv gegen die Juden.
Sie haben es gerade angesprochen, Herr Professor Schilling, der alte Luther. Er ist ja dann verheiratet, er hat eine Familie, hat ein großes Haus, Studenten gehen bei ihm ein und aus, studieren, wohnen da, hängen ihm an den Lippen. Aber man hat ja doch oft den Eindruck, auch wenn man so Porträtbilder sieht, so richtig glücklich war er nicht.
Die letzten Jahre sind umschattet, weil er eben erlebt, lassen Sie mich das nochmal so deutlich sagen, dass er gescheitert ist. Er kann nicht die gesamte...
Aber warum gescheitert? Er hat eine große Bewegung ausgelöst,
ja,
er hat Fürsten auf seine Seite gezogen.
Ja, nun gut, er wollte ja nicht die Christenheit spalten, sondern er wollte die gesamte Christenheit reformieren. Das sieht er, dass dieses nicht funktioniert. Gleichzeitig sieht er, dass der Rollback kommt. Der Kaiser ist dabei, sich sozusagen den Rücken frei zu machen, um militärisch einzugreifen. Der Papst ist nicht überwunden. Er hat ihn ja lächerlich gemacht, er hat ihn angegriffen, er hat ihn schlimm beschimpft. Das hat das Papsttum aber nicht ins Wanken gebracht, sondern im Gegenteil. Und so fürchtet er den Tod vor Augen, also er war auch sehr krank, fürchtet er, dass nach seinem Tod eben die wieder reformatorischen Mächte über die Fürstentümer, die er, Sie haben ja recht, dass er einen durchaus Erfolg hatte, auch in Skandinavien, Königreiche sind auf seiner Seite. Gleichwohl sieht er auch die Gefahr eines Rollbacks, dass der Teufel wieder die christliche, evangelische Wahrheit verdunkelt. Aber so ganz glücklich sieht er nicht aus, sagen Sie. Das ist auch immer eine Frage der Bilder, der Darstellungen. Man muss dem doch entgegenhalten, dass er immer wieder die Heiterkeit des auch künstlerischen Gemütes hatte. Diese Seite, auch die Familie, die natürlich nicht die Familie des 19. Jahrhunderts oder gar unserer Zeit ist, aber die Familie und der Freundeskreis waren für ihn wichtig. Das Lautenspiel war für ihn wichtig, das Dichten war für ihn wichtig und das Erfreuen an Gottes Natur, aber auch an Bildern. Es ist ja, das ist heute noch zu beobachten, im katholischen Bereich hört man immer wieder, ja, aber wieso gibt es denn in Wittenberg Altarbilder? Die müssen doch alle zerstört sein, das konnte doch Luther nicht dulden. Nein, ganz im Gegenteil, er ist auch ein musischer Mensch, auch die Dinge, die sein Freund Cranach ja in enger Zusammenarbeit mit ihm schafft, diese Tafelbilder, Altarbilder, die erfreuen ihn, sodass man nicht sagen kann, er ist verbiestert. Er hat nicht mehr die euphorische Einstellung, jetzt sind wir alle befreit und uns kann niemand mehr als Gegner etwas. Er sieht den Teufel und die Hexen und was immer an magischen Dingen für die Zeitgenossen wichtig waren, sieht er am Werk und da will er sich gegen wehren.
Sie haben gerade gesagt, Herr Professor Schilling, Luther wollte nicht die Kirche spalten. Er wollte sie eigentlich in ihrem Kern insgesamt reformieren. Jetzt wird 500 Jahre Reformation gefeiert und die evangelische Kirche versucht, einen sehr starken ökumenischen Akzent zu setzen. Zu sagen, wir feiern nicht Luther, wir feiern ein Christusfest, eine ökumenische Pilgerreise von katholischen Bischöfen und evangelischen Kirchenführern. Die waren kürzlich im Heiligen Land. Viele Veranstaltungen werden gemeinsam gemacht. Man versucht, gegenseitige Verletzungen zur Sprache zu bringen und sie auf diese Weise zu heilen. Ist das der richtige Akzent für dieses Jubiläum aus Ihrer Sicht?
Wenn es nicht an der Oberfläche bleibt. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also als erstes möchte ich doch sagen, ich bin fasziniert, welch riesiges Interesse dieses Buch, diese Luther-Biografie im katholischen Bereich, in Italien, in Frankreich, aber auch in anderen, in deutschen katholischen Regionen gefunden hat. Es ist also ein Momentum, wo man gerade an der Figur Luther, an der Theologie Luther noch einmal miteinander ins Gespräch kommen kann. Dem steht entgegen Kardinal Kasper, der sich ja intensiv um die Ökumene gekümmert hat, hat kürzlich in Berlin einen Vortrag gehalten und war doch bekümmert, dass die Texte, die ökumenisch erarbeitet worden sind und der Prozess des ökumenischen Dialogs nicht recht vorangekommen ist. Er sieht das sozusagen, das, was vor 20 Jahren die gemeinsame Erklärung und so weiter erarbeitet worden ist, dass dieses nicht weiter verfolgt worden ist, dass da überall Hemmungen und Bremsklötze zu sehen sind. Wenn das nun sozusagen, das ist ja unsere Zeit, nicht? Dieses Wohlfühl. Ach, wir finden, Marx findet den Bedford Strom so nett und Frau Käßmann findet, was weiß ich, wen im... Das allein reicht nicht. Ich finde, dieses Momentum 2017 müsste wissenschaftlich tiefbohrend angesetzt werden, um zu sagen, was ist 1517 folgende auch politisch gesehen schiefgelaufen, wo haben sich Gegensätze aufgebaut, die gar nicht nötig waren, die bei Luther gar nicht drin sind. Lassen Sie mich mal ein relativ harmloses Beispiel nennen. Die Marienverehrung. Mein protestantisches Selbstbewusstsein ist, Maria darf es nicht geben. Und mein protestantisches Selbstbewusstsein ist mein protestantisches Gewissen. Ich pflege dann immer zu sagen, und die Katholiken haben die kein Gewissen, nicht? Also von diesen Punkten müssen wir abkommen und das können wir nur, wenn wir tiefenbohrend genauestens analysieren, was ist 1517 folgenden geschehen und was ist da schiefgelaufen? Was war sozusagen kollateral hier am Werk? Ich sehe das so, ich habe das mal in einem ökumenischen Zirkel dargestellt, dass so eine Antagonisierung stattfand. Die Katholiken haben die Maria, wir dürfen sie nicht haben bei den Protestanten. Ja. Priester dürfen nicht heiraten. Protestantische Pfarrer heiraten. Ja, sie mussten geradezu heiraten. Ein protestantischer Pfarrer, der im 16., 17. Jahrhundert nicht verheiratet war, das war eine schiefe Sache. Deswegen hat ja dann Luther auch 1525 gehalten. Auch dieser Gegensatz ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig. Warum kann man nicht sagen, na gut, die einen Priester sagen halt, wir wollen nicht heiraten und die anderen heiraten. Und auch bei der Gnadenlehre, gerade bei der Gnadenlehre, die Gnadenerkenntnis Luthers ist nicht so revolutionär, wie sie dann gemacht worden ist, weil eine tiefe Gnadendiskussion aus dem Mittelalter hervorgegangen ist und auch das erst durch die Antagonisierung, durch diese Abgrenzung, durch diese Feindlichkeit dazu gekommen ist, dass man erst 500 Jahre später sagen konnte, nein, so weit war Luther doch von den päpstlichen Positionen nicht entfernt und umgekehrt. Und das müsste genauestens aufgearbeitet werden und nicht ein Wohlfühl-Ökumene festfeiern. Und im Übrigen möchte ich noch eins hinzusagen, Luther ist zu wichtig, als ihn den Theologen und den Kirchen zu überlassen. Gerade auch die Gesellschaft insgesamt, die historisch-politische Kultur in Deutschland ist aufgefordert, sich mit diesem Mann auseinanderzusetzen und es nicht nur als ein kirchliches Christusfest, das ist wichtig, das finde ich auch richtig so, auch Luther würde das so sehen, aber Luther ist auch für die Prägung der historisch-politischen Kultur in Deutschland sehr wichtig und er wird häufig in vielen Dingen zur Verantwortung genommen, wo es spätere Generationen, Thron und Altar, um nur ein Beispiel zu nennen, oder wie der Finanzminister vor kurzem gesagt, Luther habe den deutschen Obrigkeitsstaat geschaffen. Da ist der Historiker sofort in statu confessionis. Luther hat selbstverständlich nicht den deutschen Obrigkeitsstaat geschaffen. Obrigkeitslehre Luther ist sehr komplex. Auch das müsste aufgearbeitet werden, dass er nicht wieder und die Protestanten in Verantwortung genommen werden für das, was das 19. Jahrhundert sehr stark die Hohenzollern zu verantworten haben.
Ein engagiertes Plädoyer für ein intensives Jubiläumsjahr, kein billiges Jubiläumsjahr und das ist nicht pekuniär gemeint. Vielen Dank, Herr Professor Heinz Schilling, dass Sie heute hier waren und schon mal Ihren Teil dazu beigetragen haben. Heinz Schilling, Historiker, Professor für europäische Geschichte der frühen Neuzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin, emeritierter Professor. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Wir hören noch einmal auf Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Das ist der Anfang der 7. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch, die sogenannte Leningrader. Was?
Ja, also hier, das in gewisser Weise, es wirkt jetzt fast so, als wenn ich immer nur alles durch die Lutherbrille sehe. Aber ich habe heute natürlich überlegt, wie fügt sich das in unser Gespräch. In gewisser Weise ist der Schostakowitsch die Art und Weise, wie er gerade die Leningrader oder Babi Yar für mich darstellt, wie ich das aufnehme, ein Beleg künstlerischer wie menschlicher Selbstbehauptung, nicht? Wie sie auch Luther 21 folgende leistet, die Selbstbehauptung gegenüber der deutschen Wehrmacht, aber auch im Innern gegen den Stalinismus und das finde ich faszinierend.
Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse, ich danke Ihnen für Ihr Interesse an diesem Doppelkopf und wünsche weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.